Im Oktober 2013, da baute ein Mann mitten in New York City, in der Nähe vom Central Park, am Straßenrand einen Verkaufsstand auf. Ja, dieser Mann hatte eine Kappe auf dem Kopf und ja, sah ganz unscheinbar und gewöhnlich aus. Und er fing an, früh am Morgen, mitten im Berufsverkehr, dort fing er an, so besprühte Leinwände für jeweils $60 in ganz unterschiedlichen Motiven zu verkaufen. Ja, tausende Menschen sind an diesem Verkaufsstand vorbeigegangen, aber nur die wenigsten blieben stehen und haben sich bewusst die Zeit genommen, diese Kunst wahrzunehmen. Ja, nach einigen Stunden erst kam eine Frau und kaufte zwei Bilder für ihre Kinder, nachdem sie den Preis um die Hälfte, ja, runtergehandelt hatte. Später nahm noch eine Touristin aus Neuseeland zwei weitere Bilder mit und danach brauchte noch ein Mann aus Chicago halt irgendwas für seine neue Wohnung, damit die Wände nicht so leer sind. Und am Abend, da packte dieser Mann alleine und ohne viel Beachtung alles wieder zusammen und ging nach Hause. Ob es wohl anders gewesen wäre, wenn die Leute gewusst hätten, wer diese Leinwände besprüht und signiert hatte? Ja, diese Werke stammten nämlich von einem weltberühmten Street-Art-Künstler, ja, mit dem Künstlernamen Banksy. Von dem wurde ein vergleichbares Bild kurz vorher erst für knapp $1 Million versteigert. Ja, solche Bilder standen hier am Straßenrand zum Verkauf, für die Menschen normalerweise Millionen ausgegeben haben. Aber an diesem Tag kamen hier stolze $420 zusammen. Nur drei Personen haben diesen Bildern, diesen Kunstwerken Beachtung geschenkt und sie haben ohne ihr Wissen das Geschäft ihres Lebens gemacht. Aber niemand, ja niemand hat wirklich den Wert dieser Leinwände erkannt. Und heute zu Christi Himmelfahrt, da lag mir ein Gebet auf dem Herzen, das Paulus für die Christen in Ephesus spricht. Und es ist ein Gebet um Erkenntnis. Es ist ein Anliegen dafür, dass die Christen dort Wahrheiten über Jesus Christus wirklich begreifen. Ja, nicht so wie die Menschen hier am Straßenrand beim Central Park, die ja die Kunst am Stand wahrscheinlich schon irgendwie wahrgenommen haben, aber gar nicht wirklich begriffen hatten, was sie da Großartiges verpassen, wenn sie einfach vorübergehen. Und wisst ihr, so ein Kunstwerk am Straßenrand, das können wir verpassen. Ja, das ist verschmerzbar, aber Gottes Reden, ja, das, was er uns schenken will, wenn wir das überhören, dann ist das unendlich tragisch. Da verpassen wir wirklich was. Deshalb möchte ich mich mit uns heute jetzt den Bibeltext lesen, Gottes Wort an uns und danach auch nochmal mit uns beten, dass Gottes Geist uns diese wunderbaren Wahrheiten auch aufschließt, für die Paulus hier, für die Christen in Ephesus betet. Ja, schlagt gerne mit mir auf die Bibeln in Epheser 1 und wir lesen die Verse 15 bis 23. Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles unter seine Füße unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja, ich möchte kurz für uns beten, bleibt gerne dazu sitzen. Herr, wir danken dir, dass wir dich erkennen können, dass wir dich erkennen dürfen, weil du uns dein Wort gegeben hast. Und wir beten jetzt mit Paulus hier, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens schenkst, dass du uns diese Wahrheiten, über die er hier spricht, dass du sie uns aufschließt, dass wir nicht nur Wissen ansammeln, sondern wirklich erkennen, was unsere Hoffnung ist, was der Reichtum unseres Erbes ist und wie gewaltig deine Kraft ist, mit der du an uns wirkst. Herr, lass du uns das erkennen, immer mehr begreifen und wirklich darüber staunen, uns darüber freuen und auch danach leben. Amen. Ja, wir sehen hier in den Versen 15 bis 16, wofür Paulus dankt, und dann in den Versen 17 bis 23, worum er bittet. Und lasst uns zuerst einmal darauf schauen, wofür Paulus hier dankt, wenn er an die Christen in Ephesus denkt. Ja, in Vers 16 heißt es hier: Darum lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Das heißt, Paulus hat sich regelmäßig Zeit dafür genommen, ja, an die Christen in Ephesus zu denken. Und wenn er das getan hat, dann hat ihn das froh gemacht. Und dann hat er Gott gedankt für das, was Gott Großartiges in ihnen getan hat. Und er hat hier für zwei Dinge ganz besonders gedankt. Und er will auch, dass die Epheser das wissen. Ja, er lässt es sie hier wissen. Und er hat einmal gedankt für ihren Glauben an den Herrn Jesus, sagt er in Vers 15. Und das war so etwas Besonderes, dass die Menschen dort Jesus Christus als ihren Herrn und Retter erkannt haben. Ja, Paulus hatte 2 Jahre lang dort in Ephesus als Missionar gedient, dort gepredigt, und er wusste, was das für eine Stadt war. Dass es eine Stadt war, die von einem ganz anderen Gott beziehungsweise einer Göttin geprägt war. Ja, der Artemis-Tempel, der war ein Prachtbau, den ja das Bild dieser Stadt geprägt hat. Ja, die Menschen haben Artemis angebetet und verehrt. In Apostelgeschichte 19 lesen wir davon, wo diese Göttin auch als Diana bezeichnet wird, was ihr römischer Name ist. Und wir lesen, dass in Ephesus Zauberei herrschte und okkulte Praktiken. Also die Menschen dort hatten schon irgendwo so ein übernatürliches, spirituelles und geistliches Empfinden, aber es ging in eine völlig falsche Richtung. Ja, sie waren verblendet und Götzendiener, aber so ist es nicht geblieben. Ja, als Paulus ihnen das Evangelium von Jesus brachte, da gab es einen richtigen Aufbruch in dieser Stadt. Menschen kamen zum Glauben, sie erkannten, dass sie jemand ganz anderes brauchen. Ja, wir brauchen nicht Diana, wir brauchen nicht unsere Zauberbücher, unsere okkulten Praktiken, sondern was wir brauchen ist Jesus Christus, eine Beziehung zu ihm, denn er allein ist der lebendige Gott. Und Paulus dankt hier für diese Erkenntnis der Epheser, weil er wusste, dass das ein absolutes Wunder ist. Wenn Menschen das begreifen, wenn Gott sie rausrettet aus so einem finsteren Umfeld, aus einer Stadt, die so gottlos war, und dass sie ihren Glauben an Jesus Christus, dass Gott ihnen diesen Glauben geschenkt hat und dass sie erkennen durften, dieser Gott, den Paulus uns da gerade vor Augen malt, das ist erstmal nicht unser Freund, sondern wir Menschen, wir sind seine Feinde, die unter seinem Zorn stehen. In unseren Tagen hören wir in den Nachrichten eigentlich ständig, was Feindschaft bedeutet. Wenn wir sehen, was in der Ukraine passiert, wenn wir sehen, was im Nahen Osten passiert. Und ich frage mich manchmal, wie diese Beziehungen dort jemals wieder heil werden sollen. Das ist so ein tiefer Graben, der mit jedem Tag und jedem weiteren Todesopfer nur immer tiefer wird. Ja, wie soll dort zwischen diesen Nationen jemals wieder echte Versöhnung stattfinden? Man hält es fast für unmöglich. Aber ihr Lieben, dieser Graben zwischen Menschen und Gott, der ist noch viel, viel tiefer als das, was wir in den Nachrichten tagtäglich beobachten. Das ist ein unüberwindbarer Graben. Wir Menschen, für uns ist da keine Versöhnung möglich. Für uns nicht, aber für Gott ist es möglich. Was für den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das hat Paulus in Ephesern gesagt. Es gibt Versöhnung, es gibt Frieden mit Gott, weil der Herr Jesus Christus gekommen ist, um euch zu erlösen, um eure Schuld und eure Feindschaft gegen Gott ans Kreuz zu bringen, um sein Blut zu vergießen, um sein Leben zu geben, damit ihr nicht mehr Feinde Gottes sein müsst, sondern Freunde Gottes werden könnt. Und am Anfang im Epheserbrief, da nennt Paulus sie sogar Kinder Gottes. In Jesus Christus hat Gott euch adoptiert und in seine Familie genommen. Und viele haben das geglaubt. Ja, das ist so ein schöner Bericht in Apostelgeschichte 19. Die Menschen kamen in Scharen und sie verbrannten ihre Zauberbücher. Der Verkauf von so silbernen Artemis-Tempeln, die man als Souvenir kaufen konnte, der brach völlig ein. Die Silberschmiede machten keinen Profit mehr, kein Geschäft mehr, weil die Leute das nicht mehr kaufen wollten, weil sie nun an Jesus geglaubt haben und ihm ihr ganzes Leben geweiht hatten. Und dass da wirklich ein neuer Herr in ihrem Leben regiert hat, das wurde ganz besonders dadurch sichtbar, wofür Paulus jetzt hier in Vers 15 als zweites dankt, nämlich für ihre Liebe zu allen Heiligen. Daran wurde besonders erkennbar, dass Jesus ihr Herr war. Ja, Jesus Christus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot. Ja, das ist das, was ich euch als euer Herr sage, gebiete, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch liebe. Und Paulus hatte ja gehört, dass die Epheser einander in der Gemeinde liebten. Und das sollten wir uns jetzt nicht zu idyllisch vorstellen. Ja, auch in Ephesus gab es Streit, zwischenmenschliche Schwierigkeiten, da gab es auch Lieblosigkeiten. Sonst müsste Paulus im weiteren Verlauf des Briefes ja nicht den Ephesern erklären, wie sie miteinander umgehen sollen in ihren Familien, in ihren Ehen. Ja, da gab es Kinder, die waren ihren Eltern ungehorsam. Da gab es Ehepaare, die nicht gut miteinander unterwegs waren. Und doch war in dieser Gemeinde etwas von der Liebe Gottes erkennbar. Die Liebe zu allen Heiligen, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, die war erkennbar, diese Liebe. Sie war nicht perfekt, aber es war schon etwas davon zu sehen. Und Paulus dankt Gott dafür. Er dankt Gott. Und wir können uns mindestens zwei Dinge von seinem Dankgebet hier abschauen. Zuerst mal schaut Paulus in seinem Dank einfach mal von sich selber weg auf andere. Ja, ich weiß nicht, wie es in deinem Gebetsleben ist, ja, wie viel du dich um dich selber drehst, über dich selber nachdenkst, für das dankst, was Gott in deinem Leben tut. Und versteht mich nicht falsch, das ist nur richtig, das ist nur gut. Mach das, ja, alles Gute, was du hast, alles, was du bist. Das ist ein Geschenk Gottes, dank ihm dafür. Aber wie oft schauen wir auch auf das, was Gott im Leben der anderen hier tut? Wie er da mächtig wirkt. Ich musste zurückdenken an meine erste Teenfreizeit, wo ich als Mitarbeiter mitfahren durfte. Knapp 2 Jahre vorher durfte ich umkehren zu meinem Herrn und Retter. Und während dieser Freizeitwoche kamen unabhängig voneinander 2 andere Mitarbeiter auf mich zu und sagten mir einfach, wie dankbar sie Gott für meine geistliche Entwicklung sind. Und das hat mich wirklich ermutigt, kann ich euch sagen. Und ich hoffe, dass wir diesen Blick hier auch haben. Ja, dass wir erkennen, dass jeder einzelne Bruder und jede einzelne Schwester hier ein großes Wunder Gottes ist, für das wir ihm Danke sagen sollten. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott Menschen rettet und ihnen Glauben schenkt, dass sie glauben können. Überhaupt nicht. Das ist ein Grund, Gott zu danken. Und zweitens sehen wir hier in diesem Gebet, dass Paulus auch nicht nur für materiellen Segen dankt. Ja, an dieser Stelle hier überhaupt nicht. Er dankt nicht, dass die Epheser genug zu essen haben, dass ja, sie finanziell gut aufgestellt sind, dass sie gesund sind. Auch das hat definitiv seinen Platz. Ja, es ist ein Geschenk, wenn es uns gut gehen darf. Für diese Anliegen beten und danken wir auch unter anderem mittwochs in den Gebetsabenden. Aber Paulus schaut hier noch viel, viel tiefer. Er hat hier einen geistlichen Blick für das, was Gott in diesen Christen, in dieser Gemeinde in Ephesus tut. Und er sieht lebendigen Glauben. Er sieht Liebe, die sie untereinander haben. Und das aus einer Situation heraus, wo es ihm selber überhaupt nicht gut ging, wo er im Gefängnis saß, wo er viele Einschränkungen hatte. Ja, am Ende dieses Briefes sagt er, ich bin in Ketten. Und in dieser schweren Lage, da schaut er auf geistliche Realitäten. Auf das, was Gott in den Ephesern tut. Und das macht ihn froh. Und das macht ihn dankbar in dieser Situation. Lasst uns das auch so machen. Ja, nicht nur für das sichtbare Danken. Für Bewahrung, für bestandene Klausuren, für unsere Arbeitsstellen, Gesundheit und so weiter, sondern lasst uns auch für das danken, was in der unsichtbaren Welt passiert und was dann aber auch sichtbare Auswirkungen hat, wenn wir sehen dürfen, wie Gottes Wort oder Gottes Reich, Gottes Gemeinde wächst. Das ist doch so ein Wunder, dass wir es vor 1,5 Wochen hier von Open Doors gehört haben, wie die Kirche im Iran wächst, wie Menschen in Afghanistan zum Glauben an Jesus Christus kommen. Sogar in Nordkorea wächst die Zahl der Christen unter viel Bedrängnis, wo furchtbare Verfolgung herrscht, wo es den Christen äußerlich überhaupt nicht gut geht. Da baut Gott sein Reich und das ist so ein Wunder. Er tut es dennoch unter viel Bedrängnis und das soll uns dankbar machen. Aber auch in Deutschland ist es ein Wunder, wenn jemand glaubt. Ja, und vielleicht denkst du an die eine oder andere Person in deinem Umfeld und du kannst dir gar nicht vorstellen, ja, wie sie mal zu Jesus kommen und ihm mit Feuer und Flamme nachfolgen soll. Aber ihr Lieben, Gott kann das tun und das erleben wir doch hier in der Gemeinde. Ja, wie Menschen zum ersten Mal das Evangelium wirklich begreifen und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Danken wir dafür. Danken wir dafür regelmäßig. Nicht nur am Anfang, ja, schön, dass du auch dabei bist, preis den Herrn, sondern auch darüber hinaus. Es geht ja noch weiter. Dass wir danken für das, was Gott in uns tut, im anderen tut. Das ehrt Gott, ja, das macht Gott groß und es ermutigt auch den anderen, wenn wir auf ihn zugehen und ihn wissen lassen, ich denke in meinen Gebeten an dich. Und wenn ich das tue, dann danke ich auch für dich. Ja, lasst uns das machen und das ist auch gut für uns selber, weil es auch unseren Fokus richtig ausrichtet. Auf das, was wirklich im Leben zählt. Auf das, was bleibt. Auf das, was in Ewigkeit Bestand hat. Und es wird auch was mit unserer Liebe untereinander tun. Ja, wir als Gemeinde, wir wollen ja auch diesen Wert hochhalten und fördern. Wir investieren Zeit für den anderen. Und wie gut ist es, Zeit, vor allem auch im Gebet und im Dank für den anderen zu investieren. Das ist eine sehr gut investierte Zeit. Ja, wenn jemand an den Glauben an Jesus Christus kommt, wenn er sich Jesus Christus anvertraut, dann ist das erst der Anfang. Und das macht auch der zweite Teil dieses Gebetes von Paulus so deutlich, wo Paulus jetzt dazu übergeht, nicht nur für die Epheser zu danken, sondern auch für sie zu bitten. Er bittet weiter in Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus bittet für die Christen in Ephesus, dass sie Gott erkennen. Und vielleicht sagen wir jetzt, was soll das? Ja, die haben doch Gott schon erkannt. Da gab es doch so einen großen Aufbruch. Aber Paulus geht es hier darum, dass sie Gott noch viel, viel besser kennenlernen, in der Erkenntnis von ihm wachsen. Und da geht es um so viel mehr als um bloßes Wissen über Gott. Ja, Wissen hatten die Epheser genug. Ja, Paulus hat lange gepredigt und sie gelehrt in dieser Stadt. Er hat ihnen viel beigebracht über Gott, ihnen sogar in diesem Brief hier, in den Versen davor, unglaublich große geistliche Wahrheiten nochmal vor Augen gemalt. Den werden wir uns bald in den Bibelabenden auch beschäftigen. Aber hier bittet er jetzt darum, dass dieses Wissen, das sie haben, durch den Heiligen Geist, durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu einer echten Erkenntnis in ihren Herzen wird. Und das ist ein Unterschied. Ja, dass sie nicht einfach nur Dinge über Gott wissen, sondern dass sie ihn kennen und in der Beziehung zu ihm wachsen. Und ihr Lieben, das ist so ein wichtiges Gebet auch für uns. Ja, der Theologe J.I. Packer, der warnt in seinem Buch Gott erkennen vor dieser Gefahr, dass wir ganz schön viel über Gott wissen können. Ja, wir können das Evangelium wiedergeben, wir können theologisch gut gebildet sein, wir können die Bibel kennen, informiert darüber sein, ja, was es heißt, ein Christ zu sein. Ja, wir können wissen, was dazugehört und wie man sich zu verhalten hat. Und doch können wir Gott nicht wirklich kennen, keine tiefe und enge Beziehung zu ihm haben. Ja, das ist möglich, das ist eine Gefahr. Und deswegen geht Packer hier wirklich so weit, dass er sagt, eine geringe Erkenntnis Gottes ist mehr wert als viel Wissen über ihn. Eine geringe Erkenntnis von Gott ist mehr wert als viel Wissen über ihn. Das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen. Um Gott zu erkennen, da braucht es die Bibel. Ja, da müssen wir Wahrheiten aus der Bibel ziehen. Da braucht es Predigten, Bibelabende, da braucht es Lehre, da braucht es Hinweise, die wir uns gegenseitig geben hier in der Gemeinschaft. Da sind Schulungen so wertvoll, dass wir mehr begreifen, wie Gott ist. Ja, Wissen ist nicht unwichtig, Wissen ist wichtig, aber erst dein Leben. Erst dein Leben zeigt, wie sehr du Gott wirklich kennst. Ob du und mit welcher Haltung du mit ihm redest, für welche Dinge du betest, ob du Gott in dein Denken und auch in deinen Willen mit einbeziehst, in die Sorgen, die du hast, in die Probleme, die du erlebst, in welchem Maß du ihm vertraust, in welchem Maß du ihm Dinge zutraust. Ja, auch wir Christen können in dem, wie wir an unsere Probleme herangehen, sehr gottlos sein. Wenn wir überhaupt nicht damit rechnen, dass Gott mit unserer Situation irgendwas zu tun hat und irgendwie eingreifen könnte. Und Paulus bittet Gott hier um Erkenntnis im Geist der Weisheit und in der Offenbarung, damit aus unserem Wissen auch wirkliches Leben mit und aus Gott fließt. Ja, das ist so ein wichtiges Gebet, ihr Lieben. Und Paulus gebraucht jetzt hier weiter in Vers 18 ein treffendes Bild. Er sagt, Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Verständnisses. Ja, Gott schenke, dass es heller in euch wird, dass ihr immer klarer sehen könnt. Ich musste da an einige Lichtschalter bei uns zu Hause denken. An einigen Stellen haben wir solche Regler mit einer Dimmfunktion. Ja, man macht die an und dann ist es erstmal gar nicht so hell, aber dann kann man das nochmal regeln und die Helligkeit des Lichts regulieren im Raum. Und ja, worum Paulus hier betet, ist genau das, dass ihre Erkenntnis von Gott und von seinen Wahrheiten über das Einschalten hinaus immer heller und immer heller wird. Dass unsere Erkenntnis über das bloße Ansein hinaus immer weiter wächst und wir immer mehr sehen und begreifen, diese herrlichen Wahrheiten und das, was wir in Christus haben. Ich glaube, wir haben manchmal überhaupt keine Vorstellung davon, ja, wie viel geistliches Licht uns hier noch aufgehen kann. Und ich glaube, wenn wir verstehen würden, was uns in Christus zusteht, dann würden wir uns umso mehr danach ausstrecken, nur noch mehr von ihm zu begreifen, ihn und sein Werk für uns zu begreifen. Aber vielleicht geht es dir gerade eher so wie den Ephesern, die in Offenbarung 2 sich einfach eingestehen mussten, dass sie ihre erste Liebe zu Jesus Christus verlassen hatten oder verloren hatten. Dass sie irgendwie kühl war und sie nichts mehr empfunden haben, wenn sie an Jesus gedacht haben. Und er ihnen offensichtlich nicht mehr so viel wert war wie am Anfang, wo sie bereit waren, alles zu verbrennen, was ihnen nicht ehrt. Weil sie wahrscheinlich vergessen hatten, was sie eigentlich in Jesus Christus haben. Und Paulus betet darum, dass Gottes Heiliger Geist ihnen und auch uns diese Sicht schafft, eine Klarheit schafft, ein Licht schafft, dass wir immer mehr entdecken, wer Gott ist, was wir in ihm haben und dass wir wirklich darin und daraus leben und dass unser Leben verändert und dass wir Jesus umso mehr lieben. Sehnst du dich nach mehr Gottes Erkenntnis? Dann bitte darum, dass das Wissen, das du hier Sonntag für Sonntag und hoffentlich täglich im Bibel lesen, dieses Wissen, das du sammelst, dass es zu einer richtigen, echten, lebendigen Gotteserkenntnis wird, die in dein Leben kommt. Vielleicht besorgt es dich aber auch, dass ja, es andere Christen, vielleicht sogar hier in der Gemeinde gibt, die, ja, wo du den Eindruck hast, dass die ja, noch nicht so viel Erkenntnis von Gott haben und da noch nicht so viel im Leben sichtbar wird, dann bete auch für sie um erleuchtete Augen des Herzens. Lasst uns Gott bitten, dass er uns Erkenntnis schenkt, echte Gotteserkenntnis, die das Leben verändert. Und Paulus betet jetzt um drei ganz konkrete Dinge, die Christen in Ephesus besser verstehen sollen, damit es sich auf ihr Leben auch auswirkt. Und Paulus betet als erstes darum, dass sie erkennen, zu welcher Hoffnung wir in Jesus Christus berufen sind. Ja, Vers 18, Gott gebe euch erleuchtete Augen, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Ja, Hoffnung, das ist in unserem Sprachgebrauch etwas sehr Ungewisses. Wird das ein warmer, sonniger Sommer? Hoffen wir es. Schaffen der 1. FC Köln und der HSV in der kommenden Saison den Klassenerhalt? Hoffentlich. Wissen wir aber nicht. Ja, die Hoffnung, von der Paulus hier aber spricht, ist so eine ganz andere. Ja, das ist keine Hoffnung, die vom Zufall abhängig ist. Das ist keine Hoffnung, die an Naturgewalten hängt. Und auch keine Hoffnung, die von anderen Menschen oder Mannschaften abhängt, sondern es ist eine ganz sichere Hoffnung. Es ist eine Gewissheit, die fest darin begründet ist, was Jesus schon getan hat am Kreuz. Als er sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha, da hat er uns erlöst. Und er ist auferstanden und er hat den Tod überwunden. Und wenn wir das glauben, dann dürfen wir gewiss sein und Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die sicher ist. Eine Hoffnung, dass Jesus Christus auch alles andere erfüllen wird, was er uns zugesagt hat, dass er wiederkommen wird, dass er gerecht richten wird, dass er uns als Anwalt in diesem Gericht vertreten wird und so viel mehr. Dass wir auferstehen werden letzten Endes, ja, mit neuen Körpern, die nicht mehr krank werden, die nicht mehr sterben werden, die nicht mehr schmerzen werden, sondern die ewig mit Gott leben werden. Das wird kein Leid mehr sein, wie wir es gerade auch gesungen haben. Keine Träne des Schmerzens mehr, höchstens der Freude. Ja, was verändert das, wenn wir diese Hoffnung wirklich begreifen? Ja, wirklich glauben, dass das stimmt? Dann leben wir mit einer ganz anderen Zuversicht, oder? Dann können wir das Leben hier mit allen Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten ganz anders leben, weil wir wissen, wo die Reise hingeht. Ihr Lieben, ja, wie viele Menschen in unserem Umfeld kennen diese Hoffnung überhaupt nicht? Und ihre einzige Hoffnung besteht dann darin, dass das Leben ihr hoffentlich lang genug geht, dass sie dann hoffentlich einfach friedlich einschlafen, ja hoffentlich wenig Leid und Schmerzen am Ende haben. Aber ihr Lieben, was ist das für eine schwache Hoffnung? Und selbst wenn es genauso kommt, man verpasst die Ewigkeit dennoch. Ja, was haben wir für eine andere Hoffnung? Was für ein Trost? Im November letzten Jahres ist meine Oma heimgegangen zu Jesus. Und auf der Beerdigung hat Gott mir das im Angesicht des Todes einfach nochmal so klar gemacht. Ja, ohne Jesus hast du nichts. Meine Oma lag im Sterben, irgendwann war sie nicht mehr ansprechbar, aber mein Onkel konnte ihr noch sagen, du darfst gehen. Ja, und dann hat sich noch so eine Träne hier bei ihr gebildet, weswegen wir davon ausgehen, dass sie diese Worte noch wahrgenommen hat. Und dann ist sie gegangen. Ja, wer kann in so einem Frieden gehen? Wer kann seiner eigenen Mutter sagen, du darfst gehen? Wer, der nicht diese Gewissheit in Jesus Christus hat? Er ist unsere Hoffnung. Er hat diese Hoffnung am Kreuz für uns erkämpft. Er allein. Und ich musste da an dieses ältere Lied denken. Und ich wünsche mir, dass du das von ganzem Herzen heute mitsingen könntest. Mein ganzes Hoffen ruht allein auf Jesu Blut und Kreuzespein. Ob jede andere Stütze bricht, der ewige Fels betrügt mich nicht. Christus, der Fels, allein hält Stand. Wer anders baut, der baut auf Sand. Ja, wer anders baut, der baut auf Sand. Möge Gott uns die Bedeutung dieser Wahrheit mehr und mehr aufschließen durch seinen Geist. Und dass das unser Leben heute verändert. Als zweites betet Paulus hier um mehr Erkenntnis von unserem Erbe, das wir besitzen. Die Epheser sollen hier weiter in Vers 18 erkennen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Gott hat uns in Jesus Christus ein reiches Erbe geschenkt. Ja, bei der Hoffnung, da geht es um die Sicherheit, die wir als Kinder Gottes haben. Beim Erbe geht es dann wirklich um den Reichtum, den Gott uns schenkt. Und da, ihr Lieben, liegt das Beste noch vor uns. Ja, die Bibel gebraucht verschiedene Bilder dafür, um es uns irgendwie im Ansatz verdeutlichen zu können, was uns da erwartet. Ich glaube, so richtig verstanden hat das noch keiner und dennoch können wir in der Erkenntnis davon wachsen, um zu verstehen, was unser Erbe ist. Ja, in der Offenbarung malt uns Johannes diese Herrlichkeit vor Augen, diese herrliche Gottesstadt Zion, wo Gott wohnt und wo es so prächtig und schön ist. Und im Neuen Testament ist auch immer wieder von einem Hochzeitsmahl, von einem Fest die Rede, dass wir mit Gott in Ewigkeit feiern werden. Ich musste da denken an letzte Woche. Wir waren auf Montage mit einigen Kollegen und abends waren wir dann essen mit Kollegen und Geschäftspartnern und das Essen war wirklich so, so gut. Und am nächsten Morgen sagte mein Arbeitskollege, boah, als ich heute aufgewacht bin, war mein erster Gedanke, hoffentlich gehen wir heute nicht wieder essen. Am Ende eines langen Arbeitstages auf der Baustelle sah es dann wieder anders aus, aber ihr Lieben, im Himmel wird es anders sein. Da werden wir alles haben, ewig, völlig satt sein, da werden wir nichts mehr brauchen. Wir werden reich beschenkt sein von unserem guten Gott. Und das Beste daran ist, er wird in dieser Stadt ganz persönlich selber da sein. Dann wird es nicht mehr so sein, dass wir wie ins Unsichtbare hier schauen, sondern dann werden wir ihn sehen. Das wird anders sein. Ja, auch heute schon als Kinder Gottes können wir mit ihm reden, können wir einen Vorgeschmack von seiner Erfüllung hier schon schmecken. Aber dann wird die Beziehung zu ihm eine ganz andere Qualität haben. Dann werden wir ihn nicht nur mit erleuchteten Augen des Herzens sehen, sondern mit unseren ewigen Augen. Das wird ein herrlicher Tag, ihr Lieben. Und was verändert das? Ja, was verändert das, wenn wir das erkennen? Dass wir schon so reich beschenkt sind, weil wir auf diesen Tag zugehen. Es macht zufriedener im Leben. Es nimmt uns die Sorge und die Angst, hier irgendwie zu kurz zu kommen, hier etwas zu verpassen. Ich habe schon einige Geschwister besucht, denen es wirklich nicht gut geht. Und ja, das Verrückte ist, ich gehe eigentlich zu ihnen, um sie zu ermutigen. Aber ich muss sagen, ich gehe immer so ermutigt daraus, weil ich an ihnen am stärksten sehe, diese Freude über das, was noch kommt. Und manchmal kommt es mir so vor, dass Gott uns wirklich erst Dinge nehmen muss, vielleicht auch kostbare Dinge in diesem Leben hier, damit wir überhaupt mal darüber nachdenken und unseren Blick auf das richten, was noch kommt. Andersherum habe ich aber auch den Eindruck, dass diejenigen, die schon ein tieferes Verständnis von unserem reichen Erbe haben, dass das diejenigen sind, die auch ja, viel leichter Dinge hier wirklich loslassen können, ja, die opferbereit und hingegeben sind. Und mich faszinieren da die Worte von Paulus, der im Philipperbrief sagt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was doch viel besser wäre. Und wir fragen uns manchmal, ist er denn lebensmüde? Nein. Nein, er hatte so eine Freude, diese Erkenntnis von diesem reichen Erbe, das hatte jetzt schon Einfluss auf sein Leben und er hatte tiefen Frieden. Hier schon hat es Auswirkungen auf sein Leben gehabt und Paulus betet dafür, dass auch wir das mehr verstehen und lernen loszulassen für das, was kommt, ihr Lieben. So wie Jim Elliot das einmal sagte, dieser amerikanische Missionar, der alles verließ und letzten Endes sehr jung in Ecuador als Missionar auch sein Leben gelassen hat. Und er sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nach der Hoffnung und dem Erbe betet Paulus jetzt als letztes auch dafür, dass die Epheser Gottes Kraft, ja, seine Macht und seine Stärke in ihrem Leben erkennen. Ja, weiter in Vers 19 heißt es, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich glaube, diese Erkenntnis der Kraft Gottes, die an uns am Werk ist, die bewirkt die größte Veränderung in unserem Leben hier und heute. Wenn wir das wirklich verstehen, dieses Bewusstsein der Kraft Gottes an uns haben. Und das führt Paulus jetzt etwas umfangreicher aus, weil er will, dass wir wissen, mit welcher Kraft Gott in unserem Leben wirkt. Vers 20, dieselbe Kraft, die in uns wirkt, die hat er wirksam werden lassen, als in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Was ist das für eine gewaltige Aussage, oder? Ja, wir Menschen, wir versuchen dem Tod die Macht zu nehmen. Ja, wir forschen an Medikamenten, wir versuchen in der Gentechnik irgendwie eine Formel für ewiges Leben zu finden. Aber wir wissen alle, dass wir das Leben vielleicht verlängern können, aber letzten Endes ohnmächtig sind, was den Tod angeht. Ihr Lieben, Gott nicht. Gott hat es bewiesen. Ja, mit seiner Kraft hat er Jesus Christus aus den Toten wiedergeholt ins Leben. Und Paulus sagt hier als erstes, ich bete, dass ihr erkennt, dass dieselbe Kraft, die den Tod besiegt hat, auch in euch wirkt. Und zweitens sagt er, dass diese Kraft an uns dieselbe Kraft ist, mit der Christus jetzt im Himmel regiert. Denn weiter heißt es hier, dieselbe Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn von den Toten auferweckt hat, und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Und Paulus führt das jetzt weiter aus, wie Jesus zur Rechten Gottes regiert, seitdem er in den Himmel gefahren ist, was wir heute auch feiern und worüber wir nachdenken. Er führt das weiter aus in Vers 21. Jesus regiert hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Ja, jedes, jede, jeden, alles ist Jesu Füßen unterworfen. Nicht nur jeder Präsident, nicht nur jeder Entscheider, nicht nur jeder Machthaber dieser Welt, sondern auch die gesamte unsichtbare Welt ist ihm unterworfen. Ihr Lieben, Satan ist ein mächtiges Wesen, das auch sehr intelligent ist. Wenn wir den Epheserbrief weiterlesen, beschreibt ihn Paulus als den Fürsten dieser Welt, der wirklich Herrschaft ausübt über unerlöste und ungläubige Menschen. Und der auch erlöste Christen mit listigen Kunstgriffen zu Fall bringen möchte. Ja, Satan ist stark, aber ihr Lieben, Jesus hat ihn bereits überwunden. Er hat über die finsteren Mächte triumphiert. Er hat Satans Versuchungen in der Wüste überstanden. Er hat seine Dämonen befohlen, er hat sie ausgetrieben. Und letzten Endes hat unser Herr am Kreuz endgültig gesiegt. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern kurz bevor er in den Himmel fuhr, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auch auf Erden. Und so wird es auch immer bleiben, nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, ist Jesus alles unter die Füße unterworfen. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, ihr Lieben. Dass wir erkennen, dass Jesus heute alle Macht hat. Das mag uns manchmal nicht so vorkommen. Ja, wo es so aussieht, dass einiges aus dem Ruder läuft in dieser Welt, in unserem persönlichen Leben, wo es so scheint, als würde Gott manches entgleiten. Und vielleicht fragst du dich auch gerade, wo ist Gott in meiner Situation? dann betet Paulus hier gerade für dich. Ja, ich bete, dass du erkennst, wo Gott ist. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes. Er hat es im Griff. Er hat die Macht. Alles ist unter seinen Füßen. Er ist im Regiment. Nichts in dieser Welt kann schalten und walten, wozu Jesus nicht ein Ja hat. Und ihr Lieben, dieser mächtige Herr ist unser Herr. Er ist das Haupt der Gemeinde, sagt Paulus hier weiter in Vers 22. Ja, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Als Paulus die Gemeinde Jesu verfolgte, da hat Jesus ihm gezeigt, wie sehr er sich als Haupt mit seiner Gemeinde identifiziert. Er sagt Paulus, warum verfolgst du mich? Ja, warum verfolgst du meinen Leib? Das ist die gute Nachricht, ihr Lieben. Die mächtigste Person in diesem Universum ist mit seinen Kindern engstens verbunden. Er identifiziert sich mit dir und er regiert, auch gerade jetzt, zu deinem Besten und zu deinem Segen. Er hat die Macht, selbst in Nordkorea unter viel Bedrängnis sein Reich und seine Gemeinde zu bauen. Weil er das Haupt der Gemeinde ist, werden die Pforten der Hölle sie nie überwältigen. Das verändert alles, wenn wir Jesu Macht begreifen, die in uns am Werk ist. Ich will uns ermutigen, in den nächsten Tagen mal tiefer darüber nachzudenken. Und ich möchte zum Schluss noch zwei Auswirkungen einfach nennen, die, denke ich, besonders sind, wenn wir das verstehen. Ja, einmal gibt uns diese Erkenntnis wirklich eine Kraft der Veränderung, ja, die wir nicht in uns selber haben. Ja, wir haben immer noch dieses Verlangen in uns, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen und die nicht ehren. Und wir fühlen uns manchmal so ohnmächtig diesen Dingen gegenüber. Aber ihr Lieben, was wir begreifen müssen ist, Gott gibt uns seine Kraft, um über diese Dinge zu triumphieren, um das zu leben, wozu Gott uns berufen hat. Er hat uns dazu berufen, nach außen hin Evangelisation und Mission zu leben, aber auch innerlich Jesus Christus immer ähnlicher zu werden, in der Heiligkeit zu wachsen und dass wir diesen Kampf mit der Sünde aufnehmen. Dafür haben wir den Geist der Kraft, sagt Paulus an anderer Stelle. Und Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 4, der, welcher in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Wir haben eine neue Kraftquelle in uns, um gegen Sünde zu kämpfen. Es ist kein Spaziergang, sondern es ist ein Kampf. Ja, so nennt das die Bibel. Es ist ein geistlicher Kampf. Und deswegen schreibt Paulus dann noch später in Epheser 6, ich zeige euch die Waffenrüstung Gottes. Ich zeige euch, wie ihr diesen Kampf kämpft. Aber ihr Lieben, der Punkt ist, wir können diesen Kampf in der Kraft Gottes gewinnen. Und ich will dich ermutigen, werd nicht müde, diesen Kampf zu kämpfen. Auch wenn du vielleicht schon oft gefallen bist, wenn du gescheitert bist, wenn du gestolpert bist, wenn du versagt hast, dann kämpfe weiter. Lass dir helfen. Es ist doch so wunderbar, dass wir gemeinsam hier unterwegs sind in diesem Kampf. Da dürfen wir uns unterstützen, auch indem wir einander darauf aufmerksam machen, was wir schon in Jesus Christus haben. Diese Kraft verändert aber auf der anderen Seite auch unseren Umgang mit Niederlagen. Ja, wenn wir gefallen sind, wenn wir gescheitert sind, dann darf Gottes Kraft uns hier ermutigen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das reicht aus für deine Schuld. Noch darf Satan hier Menschen versuchen, noch darf er angreifen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass der Widersacher schon besiegt ist. Er ist schon gerichtet, die Sünde ist besiegt. Und deshalb können wir immer wieder getrost zu ihm kommen und um seine Gnade bitten und auch aus seiner Gnade leben. Und dann dürfen wir wieder aufstehen und weitergehen in seiner Kraft. Zu Beginn habe ich von Banksy erzählt, ja, diesem Künstler. Niemand hatte seine Kunstwerke am Straßenrand erkannt. Ja, niemand hat an diesem Ort vielleicht auch mit seinen Kunstwerken gerechnet. Und seine Werke, die sollten auch nicht unbedingt erkannt werden. Ja, das war Teil des Experiments oder der Gesellschaftskritik, die er damit zum Ausdruck bringen wollte. Aber ihr Lieben, bei Gott ist das ganz anders. Gott will, dass wir ihn erkennen. Er gibt sich uns zu erkennen und er ruft heute durch sein Wort: Hör mir zu, ja, bleib stehen, lern mich besser kennen, lass dein Leben verändern durch das, was ich dir sage und durch das, was ich dir schenke. Ja, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann solltest du ihn unbedingt kennenlernen. Wahrscheinlich hat diese Predigt nicht dazu ausgereicht und du hast noch Fragen, dann möchte ich dich ermutigen, such das Gespräch mit mir, mit jemand anderem hier und mach dich auf den Weg, Jesus zu erkennen. Es ist unsere Sehnsucht hier als Gemeinde, dass mehr Menschen versöhnt mit Jesus leben und ihn erkennen und auch in dieser Erkenntnis wachsen von ihrem Herrn und Retter. Und wenn du ihn schon kennst, dann lern ihn besser kennen, dann bete dieses Gebet hier für dich und auch für alle anderen hier, dass der Herr uns erleuchtete Augen des Herzens schenkt, dass aus Wissen echte Erkenntnis wird, dass wir mehr und mehr begreifen, wer Gott ist und wie reich er uns beschenkt hat. Ja, diese Hoffnung, die wir haben, dieses reiche Erbe und diese gewaltige Kraft und dass es unser Leben verändert. Amen. Lass uns beten und dazu aufstehen. Ja, Herr, ich bin dir so dankbar, dass du diesen tiefen Graben überwunden hast, der uns von dir trennte. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, um unsere Feindschaft gegen dich, um unsere Sünde, um unser Versagen am Kreuz zu tragen. Ich danke dir, dass durch dich Versöhnung möglich ist. Und ich danke dir, dass du vielen von uns hier schon die Erkenntnis geschenkt hast, dass wir uns dir hingeben durften im Glauben. Einige hier schon viele Jahrzehnte, andere noch nicht so lange. Und ich bitte dich, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen, dass du uns in deinem Geist wirklich erleuchtete Augen des Herzens schenkst, dass wir nicht nur Wissen haben, sondern dass du es lebendig in unserem Leben, ja, lassen wirst. Herr, ich bitte dich auch für diejenigen, die vielleicht auch schon viel von dir gehört haben, aber noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, dass du auch ihnen diese Erkenntnis schenkst, dass ja, ohne dich haben wir nichts, Herr, und dass sie im Glauben diesen Schritt gehen und dir alles weihen, sich ganz dir hingeben. Aber Herr, ich danke dir so sehr für die Hoffnung, die wir in dir haben, für das reiche Erbe und für deine Kraft, die in uns wirkt. Herr, lass du uns in der Erkenntnis davon immer mehr wachsen und dass es unser Leben heute verändert, dass es das bewirkt, was du willst. Danke, Herr, in dir haben wir alles. Du regierst und dafür beten wir dich an. Amen.